Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit der traurigen Pflicht, den Tod zu vermelden von Andrea Camilleri, der an diesem Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Vor 4 Wochen war der Bestsellerautor im kritischen Zustand wegen Herz- und Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert und ins Reanimationszentrum gebracht worden. Bekannt wurde der gebürtige Sizilianer vor allem mit seinen Kriminalromanen über den kauzigen Kommissar Salvo Montalbano. Die Verfilmungen der italienischen Rundfunkanstalt Rai waren die beeindruckende Dauer von 20 Jahren hinweg wahre Straßenfeger mit Einschaltquoten von 45%, übertroffen lediglich von den Übertragungen wichtiger Spiele der italienischen Fußballnationalmannschaft. Camilleri kommentierte stets hellwach die politischen Verwerfungen seines Landes und war zugleich ein italienischer Herr alter Schule, dessen traditionell verwurzeltes Männerbild beispielhaft gezeigt wird in seinem autobiografisch gefärbten Roman »Die Pension Eva«, 2006 im Original erschienen, die Geschichte eines sizilianischen Freudenhauses in den 1940er Jahren. Im Jahr 2008 sprach meine Deutschlandfunk-Kollegin Maike Albart mit Andrea Camilleri und fragte ihn, was man in seiner Jugend wusste vom weiblichen Geschlecht. Seine Antwort?
Era un territorio da scoprire. Mentre ora è un territorio tutto scoperto, non c'è più nulla da esplorare, diciamo.
Es war ein Terrain, das man erforschen durfte. Heute ist dieser Bereich ja von vornherein vollständig bekannt. Echte Entdeckungen sind kaum mehr möglich. Ganz abgesehen von dem sexuellen Aspekt wollten wir einfach verstehen, wie Frauen sind, wie sie denken, wie sie sprechen. Wir hatten ja überhaupt keine Möglichkeit, jenseits von offiziellen Begegnungen Frauen kennenzulernen. Deshalb übten diese Bordelle natürlich eine unglaubliche Anziehungskraft auf uns aus. Die einzige Chance überhaupt, irgendetwas über Frauen in Erfahrung zu bringen, boten uns unsere Cousinen. Man durfte mit einem Mädchen nicht einmal spazieren gehen, das war undenkbar. Falls man es überhaupt irgendwie schaffte, sich zu verabreden, war das ein ungeheures Risiko. Wir haben eine stumme Sprache erfunden, eine Sprache, die aus Gesten und Blicken bestand. Das war unglaublich. Man konnte diese Sprache nur anwenden, wenn das Mädchen auf den Balkon trat. Ihr Verehrer stand irgendwo auf der Straße herum und dann ging es los. Der sizilianische Schriftsteller Giovanni Verga hat einmal gesagt, dass wir Sizilianer allesamt Balkonschwangere seien, was eine schöne Bezeichnung ist. Dieser erfundene Begriff deutet die ganzen Fantasien an, die für uns mit den Frauen verbunden sind, und er nimmt vorweg, was Brancati und andere Schriftsteller daraus machen werden.
La fantasia che c'è dietro, quindi c'è dietro anche tutto Brancati che verrà dopo, eccetera, eccetera.
Der italienische Schriftsteller Andrea Camilleri über die Geschlechter- und Anbahnungsverhältnisse im Sizilien der 1940er Jahre. An diesem Mittwoch ist der Schöpfer des Kommissars Montalbano im Alter von 93 Jahren gestorben. Vor der Büchermarktsendung habe ich gesprochen mit Annette Kopetzky, die zahlreiche Bücher Camilleris ins Deutsche übertragen hat, und sie eingangs gefragt, ob sie den Welterfolg des Schriftstellers literarisch begründen kann.
Als Übersetzerin würde ich natürlich zuerst von der Sprache ausgehen. Camilleri hat in einer einzigartigen Mischung aus Sizilianisch, also der sizilianischen Sprache, das ist eigentlich kein Dialekt, und Hochitalienisch geschrieben. Dieser Gegensatz, dieser Kontrast prägt seine Bücher und erzeugt sehr oft komische Wirkungen. Beispielsweise, wenn ein norditalienischer Polizist nach Süditalien, nach Sizilien versetzt wird und dort mit seinem Hochitalienisch auf den Dialekt stößt. Das ist etwas, was für Übersetzer ein großes Problem darstellt. Aber ich glaube, weil Sie vom Welterfolg sprechen, ich glaube, es ist bei den Montalbano-Krimis, die sich 100-millionenfach verkauft haben und in sehr, sehr viele, 46 Sprachen, glaube ich, übersetzt wurden, ist es natürlich auch erstens Sizilien, dieses wunderbare Land, und die Figur des Montalbano. Montalbano ist ein etwas verschrobener, versonnener, sehr dem guten Essen zugetaner und den Frauen zugetaner Polizist. Und ich glaube, die Leser konnten sich unmittelbar mit ihm identifizieren, vor allen Dingen die Italiener. Er ist ein durchschnittlicher Mensch, verlässt sich mehr auf seine Intuition als auf polizeiliche Techniken und eckt auch oft an. Also diese Figur hat etwas so Rundes und auch Lebenswertes, dass sicherlich der Erfolg der Montalbano-Krimis damit zusammenhängt.
Andrea Camilleri war sehr produktiv. Er verfasste 1300 Radioproduktionen. Verbürgt sind 120 Theaterinszenierungen, 80 Fernsehspiele und mehr als 100 Bücher. Durch seinen Erfolg als Kriminalschriftsteller mag er in den Verdacht der leichten Muse geraten. Tatsächlich wird vielfach sein breites literaturhistorisches Wissen, seine originell intertextuelle Kraft hervorgehoben. Camilleri ist weitläufig auch verwandt mit dem Literaturnobelpreisträger Luigi Pirandello. Annette Kopetzky, Sie haben zahlreiche Bücher von ihm übersetzt. Wie würden Sie ihn literarisch einordnen und welche Bedeutung hat seine Theaterarbeit, die sehr umfassend war, aber hierzulande nicht so bekannt ist?
Nein, die ist leider hierzulande nicht so bekannt. Und erst seit Camilleri angefangen hat, in den letzten Jahren insgeheim autobiografische Elemente in seine Bücher zu bringen, zum Beispiel in dem Band über Frauen, wo er nicht nur literarische Frauenfiguren, sondern auch die Frauen seines Lebens beschreibt, mit wunderbaren Anekdoten. Und auch in dem Buch gewisse Momente, wo er besondere Begegnungen in seinem Leben beschreibt. Seither weiß man von dieser ungeheuren Produktivität im Bereich der Theater-, Radio- und Fernsehregie. Er hat ja auch Regie studiert und war selber Professor an der Nationaltheaterakademie und Dozent an einem experimentellen Filmstudiengang. Da hat er dann auch das Jahr 68 erlebt. Damals hat er so viel gearbeitet, gleichzeitig auch Artikel für Zeitungen geschrieben, in denen er auch immer politisch Stellung nahm, dass er nicht zum Schreiben kam, obwohl er eigentlich gerne weiter geschrieben hätte. Er hatte nämlich schon sehr früh Gedichte publiziert, die in wichtigen Gedichtanthologien erschienen sind. Und irgendwann, da hatte er schon fast das Pensionsalter erreicht, wurde der Wunsch so mächtig, wieder zu schreiben, dass er damit anfing. Allerdings hatte sein erster Roman überhaupt keinen Erfolg. Er hat sage und schreibe 10 Jahre lang, wie er in seinem letzten Buch schreibt, das ich gerade übersetzt habe, 10 Jahre lang das an alle Verlage verschickt und immer wieder abschlägige Antworten erhalten. Und zwar aufgrund der Sprache. Das war nämlich etwas vollkommen Neues, diese Mischung aus Dialekt und hochsprachlichem Italienisch. Das hat eine sehr nette Entstehungsgeschichte, wenn ich die erzählen darf. Auch das schreibt er in diesem letzten Buch, das heißen wird Brief an Matilda. Das ist ein Brief an seine Urenkelin und ist im Grunde seine Lebensbeschreibung. Da schreibt er, dass sein Vater im Sterben lag und er die Nächte mit ihm verbrachte und dem Vater den Wunsch bekannte, einmal einen Roman zu schreiben. Und dann sagte der Vater, erzähl ihn mir. Und dann hat Camilleri in diesen Nächten seinem Vater den Roman erzählt und dann hat der Vater gesagt, so, bevor ich sterbe, musst du mir versprechen, dass du diesen Roman genauso aufschreiben wirst, wie du ihn mir erzählt hast. Und zwar hat er ihn in dieser typischen Mischung, die, wie Camilleri schreibt, ist das für uns vollkommen normal, aus Dialekt und Hochsprache erzählt und so entstand diese Mischung.
Andrea Camilleri hat bereits im Alter von 12 Jahren geschrieben, hat das Notabitur gemacht, Anfang der 40er Jahre, Philosophie studiert, er ist nicht häufig hingegangen, habe ich gelesen. Er ist in Italien jedoch nicht nur bekannt als Schriftsteller, sondern er ist auch ein politisch engagierter Kopf. Er ist ein intellektueller Linker, in seinen jungen Jahren sogar kommunistischer Prägung. In welcher Weise trat Camilleri politisch als Intellektueller in Erscheinung?
Ich glaube, Camilleri kann man als den großen kritischen Intellektuellen Italiens bezeichnen, vor allen Dingen nach Umberto Ecos Tod. Er hat sich immer eingemischt. Fernseh, Radio rissen sich um ihn, weil er auf eine unnachahmlich freundliche Art Stellung nahm. Ich habe gerade die Twitter-Nachrichten zu seinem Tod gelesen und die erste ist von Roberto Saviano, der ihm dafür dankt, dass er seine Meinung immer klar geäußert hat und nie neutral geblieben ist. Das ist ja bekannt und es steht ja jetzt auch in allen Zeitungen, dass er nicht nur Berlusconi, sondern Matteo Renzi und dann auch jetzt Salvini nicht verschont hat mit Kritik. Er ist gegen Salvinis Ablehnung der Migration und seine Sperrung der Häfen, dass sich geäußert, solange er konnte, hat er aktiv eingegriffen, teilgenommen, immer ein wacher Beobachter der politischen Ereignisse. Er war auch Mitglied der Kommunistischen Partei, ist dann aber ausgetreten, und zwar bevor die Partei sich auflöste. In seiner Jugend war er sogar Faschist und er beschreibt sehr eindringlich, wie ein Faschismus langsam dann zum Kommunisten wurde. Das ist für ihn selber wohl auch eine erstaunliche Wende, aber es ist plausibel, wie er das erzählt. Wie ihm klar wurde, dass die von ihm so geliebten Autoren, dass er die nicht mehr würde lesen können, wenn ganz Europa so aussehen würde, wie er bei einer Versammlung der faschistischen Jugend, der er angehörte, in einer Rede von Baldur von Schirach. Und dann hat er ganz allmählich und auch durch die Lektüre von André Malraux, So lebt der Mensch, hat er erkannt, der Faschismus ihn vollkommen verraten hatte, also seine Ideale.
Das sagt die Übersetzerin Annette Kopetzky, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe über den Bestsellerautor Andrea Camilleri, der am heutigen Mittwoch 93-jährig in Rom gestorben ist. Das übersetzte Werk Camillerys erscheint im Hamburger Rowohlt Verlag. Und von jenem, der zurückblicken kann auf eine beachtliche literarische Karriere, kommen wir nun zu einer jungen Kollegin, die ihren Weg noch vor sich hat. Die 1990 geborene Schriftstellerin Svenja Gräfen hat nicht nur mit ihrem vor 2 Jahren erschienenen Debütroman »Das Rauschen in unseren Köpfen«, sondern auch als Autorin feministischer Beiträge in Zeitschriften und Zeitungen von sich reden gemacht. Sie ist Absolventin des Klagenfurter Literaturkurses und erhielt das Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste in Berlin. Nun hat die in Leipzig lebende Autorin ihren 2. Roman vorgelegt. Freiraum, so der Titel, stellt die Lebenserwartung einer Generation auf den Prüfstand. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Es ist der Wohntraum der Generation Y, der sogenannten Millennials. Ein Haus auf dem Land, nicht allzu weit von der Stadt entfernt, mit Garten und einer bunten Mischung von Bewohnern. Ein Landschaftsarchitekt, ein schwuler Schauspieler, eine Tischlerin, ein Heteropaar mit Kleinkind, ein lesbisches Paar. Keine Zweckgemeinschaft, sondern eine Kommune, in der sich alle gegenseitig achten und unterstützen. Eine Wohngemeinschaft, in der sämtliche Lebensmodelle nicht nur gleichberechtigt und demokratisch organisiert sind, sondern im besten Fall auch noch miteinander korrespondieren. Und das auch noch zu einem fairen Mietpreis. Die Bewohner sind in jeder Hinsicht auf der Suche nach jenem im rasenden Kapitalismus rar gewordenen Gut, das Svenja Gräfens Roman den Titel gegeben hat: Freiraum. Vela und Marin haben das Glück, einen Platz in dieser vermeintlichen Idylle ergattert zu haben. Die beiden sind Anfang 30 und bereits seit mehreren Jahren ein Paar. Als Jo, Marins Schwester, ihnen anbietet, ein frei gewordenes Zimmer in der Hauswohngemeinschaft zu beziehen, greifen sie dankbar zu. Für Vela und Marin ist der Umzug ein Ausweg. Sie haben den Plan gefasst, mit Hilfe eines anonymen Samenspenders ein Kind zu bekommen. Darüber hinaus erscheint der Ortswechsel gerade für die innerlich angespannte Vela als eine Möglichkeit, dem permanenten Konkurrenzdruck, dem sie sich zunehmend nicht gewachsen sieht, zu entkommen.
Das ist, was Vela selbst denkt, dass sie nicht mithalten kann. Dass da vermutlich immer irgendwer sein wird, der besser ist. Oder die. Besser als Vela, besser als zweiter Bildungsweg und Privathochschule.
Freiraum ist nicht in der ersten Person, aber überwiegend aus Velas Perspektive erzählt. Vela hat ein Studium abgeschlossen, ist erfolglos auf der Suche nach einem Volontariat bei einer Zeitung und schlägt sich als Moderatorin von Community-Beiträgen bei einem Online-Portal durch, während ihre Freundin Marin in ihrem Beruf als Tänzerin erste Erfolge hat. Svenja Gräfen stellt in Freiraum unterschiedliche Lebensmodelle auf den Prüfstand. Sie lässt Hoffnungen und Erwartungen einer Generation aufeinanderprallen, deren Anspruch es ist, sich nicht, wie die Generation zuvor, in völliger Selbstaufgabe dem Druck der Verhältnisse zu beugen, sondern eine Balance zu finden zwischen Arbeit und Leben, zwischen Müssen und Wollen. Es versteht sich von selbst, dass die geradezu strenge privatistische Idylle, die Gräfen entwirft, als Spiegel einer politischen Haltung fungieren soll. Die Frage, wie wollen wir zukünftig leben, hat schließlich eine politische Dimension. Freiraum ist also durchaus ein ambitioniertes Romanprojekt, das allerdings an den zahlreichen sprachlichen Manierismen und auch Unzulänglichkeiten scheitert, von denen Gräfens Roman bedauerlicherweise nur so wimmelt. Da ist beispielsweise die fatale Entscheidung, ihre Figuren auf die jeweils gleiche Art und Weise einzuführen und vorzustellen.
So eine ist Nat. Nats Herz ist ganz frei und das betont sie, merkt sie an bei jeder Gelegenheit. Nat ist unabhängig. Das muss sie sein, um ihr Ding zu machen, um sich entfalten zu können.
Abgesehen davon, dass es sich hier um eine Reihung von Floskeln handelt, degradiert Gräfen ihr Personal zu konturlosen Typen, zu Platzhaltern von Charaktereigenschaften. Der Tonfall des Romans ist ein flottes, umgangssprachliches Staccato. Permanent sagen die Figuren »Hey«, wenn sie sich anreden, um sich dann zu versichern, ob auch wirklich alles gut sei. Da werden auf einer einzigen Doppelseite Tassen aus dem Schrank geangelt, ein Kind quietscht vergnügt und ein Rührei steht bereit zum Verzehr. Wie überhaupt jede gemeinsame Essenszubereitung zu einer umständlich beschriebenen, höchst komplexen Operation aufgeblasen wird. Diese Mischung aus Banalität und ungelenken Formulierungen ist störend. Was Freiraum tatsächlich zu einer so schwergängigen Lektüre werden lässt, ist Svenja Gräfens Angewohnheit, auf beinahe jeder Seite Beschreibungen alltäglicher Vorgänge in einem nachgeschobenen Nebensatz noch einmal umformuliert zu wiederholen. Das klingt dann so.
Maren und Jo in der Küche, zwei Schwestern, die gemeinsam köcheln, Essen zubereiten.
Oder so.
Plötzlich ist da Theo, der klopft, der mit geknicktem Zeigefinger gegen eine Holztür schlägt.
Dieses Stilmittel erzeugt weder Genauigkeit noch Bedeutung, sondern ist schlicht redundant und auf der langen Strecke enervierend. Das ist umso ärgerlicher, weil der Romanstoff Potenzial hätte. Svenja Gräfen hat das Totalitäre, das hinter einer solchen Alles-Gut-Lebenskonstruktion steckt, erfasst und in ein Psychoduell eingeschrieben, das im Zentrum von Freiraum steht. Da ist auf der einen Seite Vela, die sich permanent ihrer selbst, ihrer eigenen Berechtigung, ihrer Wünsche und Pläne versichern muss. Und da ist auf der anderen Seite Theo, der heimliche Kopf der Wohngemeinschaft, ein Landschaftsarchitekt, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Welternährungsproblem mit Hilfe von Eicheln zu lösen. Theo hat das Haus, in dem die Wohngemeinschaft lebt, dereinst geerbt. Nach seinen Vorstellungen ist das Projekt untergründig organisiert. Er ist es auch, der immer wieder Bewegung, Unruhe, Dynamik in die Handlung und im Übrigen auch in Velas und Marens Beziehung hineinbringt. Eine beinahe dämonische Figur, der Vela mit tiefem Misstrauen begegnet und sich gleichzeitig fragt, ob sie sich nicht wiederum selbst in einen paranoiden Zustand hineinmanövriert hat.
Theos Lächeln, Theo die Unschuld in Person. Vela sitzt und fragt sich, was Theo eigentlich will. Was ist sein Ziel? Was treibt ihn an? Will er tatsächlich einfach nur gut sein? Ein netter Mensch, der anderen hilft, der viel zu geben hat.
Vieles ist in Freiraum angedacht. Letztendlich ist es das Selbstbild einer ganzen Generation, das Svenja Gräfen in einem Wechselspiel aus Affirmation und Distanz in all seiner Ambivalenz darzustellen versucht. Möglicherweise hat sie sich an diesem Anspruch vor allem sprachlich überhoben.
Christoph Schröder über Svenja Gräfen, Freiraum, Ullstein 5, Verlag Berlin, 294 Seiten, 20 Euro. Mehr Literatur gibt es heute Abend hier im Deutschlandfunk mit unserer Lesezeit ab 20.30 Uhr, wenn mein Kollege Hubert Winkels den Debütroman Vater Unser von Angela Lehner präsentieren wird. Angela Lehner wurde 1987 in Klagenfurt geboren und in Vater Unser erzählt sie aus der psychiatrischen Abteilung des alten Wiener Spitals. Dorthin wurde Eva Gruber von der Polizei gebracht und sie erzählt nun dem Chefpsychiater Dr. Korb, warum es so kommen musste. Sie spricht vom Aufwachsen in der erzkatholischen Kärntner Dorfidylle, vom Zusammenleben mit den Eltern und ihrem jüngeren Bruder Bernhard, den sie unbedingt retten will. Auf den Vater allerdings ist sie nicht gut zu sprechen. Sie will ihn umbringen. Wir hören einen Ausschnitt aus diesem sehr politischen Psychiatrieroman von Angela Lehner.
Man hat mir die Hände auf dem Rücken verbunden. Ich lehne mit dem Kopf an einer blickdichten Scheibe. Obwohl niemand raucht, erzählen mir die Sitzpolster von vergangenen Nikotingenüssen. Vor mir ist ein Gitter. Und davor sitzt eine Beamtin, deren Pferdeschwanz im Fahrtwind tänzelt. Die Klimaanlage ist aus. Ich bin überrascht. Hätte ich die österreichische Polizei einschätzen müssen, hätte ich gesagt, dass die Klima einschalten und gleichzeitig das Fenster runterkurbeln würden. Aber nein, haben sie gar nicht gemacht. Ganz vernünftig sind die. Entschuldigung, sag ich. Ich hätte gern was zu trinken. Keine Reaktion. Das ist mir unangenehm. Ich warte eine halbe Stunde und versuche es noch einmal. Verzeihung, sag ich. Durst!
Das war ein Ausschnitt aus der Deutschlandfunk-Lesezeit mit Angela Lehner und ihrem Debütroman Vater Unser, aus dem Sie mehr hören werden am heutigen Abend ab 20.30 Uhr. Und nachdem der Büchermarkt heute erinnert hat an den verstorbenen italienischen Schriftsteller Andrea Camilleri und einen Blick gewagt hat auf den zweiten Roman der 65 Jahre jüngeren Svenja Gräfen, wird es nach den nun folgenden Nachrichten weitergehen mit den Kollegen von Forschung aktuell, wo unser literarisches Weltbild wie eh und je aufs Schönste ergänzt wird durch Betrachtung der naturwissenschaftlich-technischen Sphäre. Die Moderation hat dann Ralf Krauter. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.